So, erstmal gucken, wer alles da ist in diesem neuen Jahr. Seid ihr gut rübergekommen? Okay, gut. Ich würde gerne predigen und weil ich wusste, dass auch ein paar jüngere Leute dabei sind, mache ich es schön anschaulich. Und ich hoffe, dass alle, die noch nicht so gut Deutsch können, es trotzdem verstehen. Ich weiß nicht, wie ihr den Anfang eines Jahres erlebt, ob ihr so Rückblick haltet ins letzte Jahr oder ob ihr Pläne schmiedet fürs Zukünftige, ob ihr irgendwelche Gesundheit, ob ihr irgendwelche Vorsätze trefft. Auf jeden Fall, egal was ihr macht, hängt das Ergebnis eurer Überlegungen davon ab, mit welcher Perspektive ihr unterwegs seid. Ja? Also es kommt sehr darauf an, wie man die Wirklichkeit wahrnimmt und wie man sie so sieht. Und ich habe euch das mal versuche euch das jetzt mal so ein bisschen zu illustrieren. Und zwar ist das ja so, dass man das Leben sehr unterschiedlich sehen kann. Und es kommt immer ganz darauf an, welche Brille man aufsetzt, ja? Also jetzt tue ich mal meine ab und dann nehme ich mal die Brille des Pessimismus. Die ist meistens dunkel. Da habe ich hier eine Sonnenbrille. So. Ja, wenn ich also so durchs Leben gehe, ist übrigens sehr angenehm hier bei den Scheinwerfern, nur euch sehe ich nicht mehr, dann ist natürlich alles, was ich sehe, alles, was ich wahrnehme, sehe ich pessimistisch, sehe ich dunkel, sehe ich bedrückend. Oder ich kann auch, jetzt muss ich die zwischendurch immer wieder aufsetzen, damit ich das lese, was ich sehe. Ich kann zum Beispiel auch eine sehr sorgenvolle, eine sorgenvolle Brille aufhaben, dass ich in allem irgendwelche Befürchtungen hege, ja. Das ist übrigens ein Glas, da kann ich gut mit lesen, das vergrößert die Dinge. Also kommt auch darauf an, ob man eine Brille aufhat, die Dinge vergrößert. Ja, oder ich kann eine Brille aufhaben, was haben wir denn mal hier? Eine Brille, die eine hohe Erwartung hat, die das Leben bunt sieht, ja. Wo ich denke, Mensch, da ist doch viel zu erobern, da ist doch viel zu erreichen. Oder, was haben wir denn noch im Angebot? Ich kann auch eine Brille haben, die total optimistisch ist. Ja, so, ganz optimistische Brille. Alles ist so schön gelb. Ja, der Wind gleitet schön ab hier an dieser Form. Das ist wunderbar, wunderbare Brille. Das heißt, es kommt darauf an, welche Brille ich aufsetze und wie ich die Realität wahrnehme. Und ein bisschen soll es heute Abend um diese Perspektive gehen, die wir haben. Und was ich vorher euch dadurch veranschaulichen möchte, und das werde ich gleich noch fortsetzen, ist, dass es sehr davon abhängt, wie wir die Dinge sehen, zu welchen Entscheidungsergebnissen wir kommen. Ja? Wir können mal da oben gucken, wenn das dann geht. Ja. Da gibt es zwei Leute, die haben eine unterschiedliche Wahrnehmung von den Stäben, die da liegen. Der eine sagt, das sind vier, der andere, der sagt, das sind drei Stäbe. Und eigentlich ist es eine optische Täuschung, weil es clever gemalt ist. Oder man könnte auch sagen, wie ist das mit den beiden? Der eine sagt, das ist eine 6, die da auf dem Boden liegt, weil er auf der Seite steht. Und der andere sagt, nein, das ist eine 9, die auf dem Boden liegt. Und man stellt fest, in der Wahrnehmung der Wirklichkeit ist es nicht deswegen so, weil du das so siehst, wie du das siehst, dass du recht hast, sondern es kann durchaus unterschiedliche Blickwinkel geben und man muss es manchmal von einer anderen Seite betrachten, das Leben. So, ich will euch erstmal kräftig verunsichern, dass ihr denkt, ist denn das so richtig, wie ich die Welt sehe? Ist das denn so richtig, wie ich die Realität wahrnehme? Oder könnte ich auch falsch liegen? Und diese Verunsicherung, die mache ich extra, weil ich uns auf einen ganz bestimmten sicheren Weg letztendlich führen möchte. Wir wollen uns heute die Wirklichkeit angucken und wollen uns sehr bewusst sein, dass wir in unserer Wahrnehmung begrenzt sind, dass wir in unserer Wahrnehmung geprägt sind, dass wir bestimmte Brillen aufhaben, um Dinge wahrzunehmen. Schon die Art und Weise, wie wir erzogen worden sind, führt zu bestimmten Sichtweisen. Das ist auch völlig normal. Uns sind bestimmte Werte vermittelt worden oder auch nicht und dann haben wir uns selber irgendwelche geschaffen. Und dann verhalten wir uns entsprechend. Was auf jeden Fall richtig ist, ist, dass Gott alles sieht. Ja? Sind wir uns einig? Und dass bei Gott wirklich die Wahrheit liegt. Gott redet über die Realität so, dass er nicht lügt. Also es ist wirklich die Wahrheit. Wenn wir mit Gott in Verbindung kommen, liegt da eine große Chance, einen Großteil dieser Verblendung abzulegen, einen Großteil dieser Brillen abzulegen, einen Großteil an Herzensweite zu kriegen für unterschiedliche Blickwinkel von unterschiedlichen Menschen. Und deswegen wollen wir uns auf den Weg zu Gott machen. Gut, Gott ist einer, der alles sieht, der sieht viel mehr, als du siehst. Der sieht viel mehr, als du siehst über dich selber, als du siehst über deine Umgebung, die Menschen, mit denen du zusammen bist. Und Gott ist ein Gott, der uns gezeigt wird in der Bibel als ein Gott, der sich offenbaren will. Die Bibel sagt, dass ohne Vision oder ohne Offenbarung ein Volk zugrunde geht. Das heißt, wenn ein Volk nicht eine Hoffnungssicht hat, dann wird es verwahrlosen, dann wird es zugrunde gehen und es gilt im Grunde auch für jeden Einzelnen und es gilt für uns als Gemeinde auch. Und was wir in diesem Jahr brauchen, ist dieses Moment von Offenbarung Gottes. Immer wieder neu, einzeln, gemeinsam. Wir brauchen das, dass unsere Augen aufgetan werden. Wir brauchen Erkenntnis darüber, was die Vergangenheit für eine Bedeutung hat. Wir brauchen einen Blick in die Zukunft, soweit Gott es uns erlaubt. Wir brauchen einen Blick für die Gegenwart, wie die Wirklichkeit tatsächlich ist. So, wie kommt man jetzt zu diesem positiven Sicht, zu dieser Sicht, die sich an Gottes Sicht orientiert? Ich glaube ja, dass Gott uns sein Wort gegeben hat, weil das ist ein Augenöffner. Die Bibel ist ein Augenöffner. Ich glaube, dass Gott die Bibel deswegen dafür gesorgt hat, dass wir auch ein schriftliches Wort haben, damit wir Offenbarung bekommen. Jetzt ist das nicht automatisch so, dass wenn man diese Buchstaben liest, dann automatisch dabei Offenbarung rauskommt, sondern das hat was damit zu tun, ob das geschriebene Wort sich verbindet mit einem Vertrauen, was wir dem Autor gegenüber haben oder nicht haben. Also, wenn wir hier reingucken, ist es nicht automatisch so, dass wir alles verstehen. Es ist auch nicht automatisch so, dass Gott dann sofort zu uns redet, sondern es braucht diesen Aspekt von, ich nehme das erstmal als ein Wort der Wahrheit. Ich vertraue erstmal, dass Gott nichts Falsches gesagt hat. Ja? In dem vollen Bewusstsein, das ist sehr kulturverschieden, weil das über 3000 Jahre zusammengeschrieben worden ist. Das waren Menschen unterschiedlichster Art, Jahrtausende, die das geschrieben haben, unterschiedlichster Herkünfte. Und trotzdem hat Gott vor, durch sein Wort unsere Augen aufzumachen. Ich habe früher schon mal versucht, einen geistlichen Blick auf das letzte Jahr zu werfen für uns als Gemeinde. Und ich habe das auch für mich persönlich gemacht und ich bin auch zu dem Ergebnis gekommen, dass das ein gutes Jahr war für uns als Gemeinde. Will aber jetzt nicht in die Details gehen, weil das oft wenig hilft, wenn man ja so schön das Wirken Gottes an der Gemeinde irgendwie so sieht, aber man selber total frustriert oder vielleicht sogar hoffnungslos ist. Deswegen möchte ich jetzt keinen Rückblick halten, sondern ich möchte jedem von uns sagen, dass Gott heute Abend auch etwas vorbereitet hat an Augenöffner für jeden von uns. Und ich habe keine Ahnung, was er machen wird, aber ich kenne Gott als einen, der was machen wird. Gott möchte heute Abend Augen und Herzen öffnen. So, und dafür möchte ich jetzt erstmal beten, bevor ich dann eigentlich einsteige. Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du gekommen bist, um unsere Augen aufzutun, um uns einen Blick dafür zu schenken, wie der Vater im Himmel die Welt sieht, wie er uns selber sieht, wie er unser Miteinander sieht, welche Antworten er hat, welche Lösungen er hat. Danke, dass du gekommen bist und danke, dass du gegenwärtig bist durch deinen Heiligen Geist, jetzt hier, heute Abend in unserer Mitte, um das wieder zu tun, um das erneut zu tun, weil wir brauchen das, Herr. Und ich bitte dich, dass die Herzensaugen wirklich aufgehen für dich. Amen. Also mein Thema ist, das lest ihr da oben schon, die richtige Perspektive. Und wenn es eine richtige Perspektive gibt, gibt es auch eine falsche Perspektive. Ja, ist ja irgendwie logisch, ne? Und der Maßstab für eine richtige Perspektive ist nicht die eigene Meinung oder die eigenen Gefühle oder die eigenen Argumente. Denn all das kann uns täuschen, und das habe ich versucht, da oben ein bisschen darzustellen. Und Täuschung ist eigentlich, eine falsche Perspektive zu haben und zu meinen, es ist die richtige. Das ist eigentlich Täuschung. Das ist eigentlich Verblendung. Es, wenn man meint, so ist die Realität, sie ist aber in Wirklichkeit gar nicht so. Dann ist man getäuscht. Und im zweiten Korintherbrief, im 5. Kapitel, im 7. Vers, da könnt ihr nachlesen, dass es zwei Perspektiven gibt. Und der Paulus redet einmal davon, dass man ein Leben lebt aus dem Glauben. Das ist die eine Perspektive. Und die andere Perspektive ist, dass man ein Leben lebt aus dem Schauen. Was meint er damit? Er meint damit, dass alles, was wir wahrnehmen und auch alles, was wir nicht wahrnehmen, und wir nehmen weit mehr nicht wahr, als das wir wahrnehmen von der Realität, all das kann durch die eine oder durch die andere Brille betrachtet werden. Wer aus dem Schauen lebt, der ist sehr an dem Materiellen verhaftet. Der ist sehr beeindruckt von dem, was er sieht. Der ist sehr beeindruckt von dem, was er fühlt, welche Erfahrungen er gemacht hat oder welche Erfahrungen er nicht gemacht hat. Ja, einer, der aus dem Schauen lebt, der ist jemand, der hat vielleicht mal versucht, was zu ändern in seinem Leben und hat es 10-mal versucht und hat es nicht geschafft und ist dann zu der Entscheidung gekommen, es wird nie funktionieren. Aber einer, der aus dem Glauben lebt, der hat vielleicht 10-mal was versucht und weiß, nicht in seiner eigenen Kraft liegt die Antwort, sondern in der Kraft Gottes. Und er wird einen Moment schaffen, wo es das klappen wird, auch wenn es 10-mal nicht geklappt hat. Das ist eine andere Perspektive. Ja? Der, der aus dem Glauben lebt, der richtet seinen Blick auf das Unsichtbare. Der aus dem Schauen lebt, richtet seinen Blick auf das, was er sieht. Und deswegen ordnen sich Gefühle, Meinungen, Umstände, menschliche Logik, die ordnet sich etwas anderem unter. Sie ist sozusagen da, sie ist, wird wahrgenommen, auch von dem, der im Glauben lebt. Der lebt ja nicht irgendwie auf Wolke 7, sondern der ist ja hier auf der Erde mit Bein und erlebt sein Leben. Aber er weiß, darüber hinaus gibt es eine Realität, die er nicht sieht, eine geistliche Realität, die er nicht sieht, die aber einen extrem wichtigen Einfluss auf die Sichtbarkeit hat, auf das, was wir sehen, was wir erleben. Ach so, da habe ich noch zwei Bilder mitgebracht, das würde ich mal eben kurz noch einschränken. Auch bei der Betrachtung von sich selber geht es ja oft um die Frage der richtigen Perspektive. Ja? Da gibt es Leute, die schauen in den Spiegel und sehen sich immer als ganz schlecht an. Sie müssen sich noch nie mal in den Spiegel schauen. Wenn sie in ihre Gedanken gehen, merken sie sofort, sie denken schlecht von sich. Das soll das ein bisschen darstellen. Also, Kelvin Löwe guckt in den Spiegel, sieht so ein kleines Kätzchen. Ja? Eine völlige Unterschätzung, weil die Realität eine andere ist als das, wie die Eigenwahrnehmung ist. Das kann auch andersrum sein, nämlich so, ja? Dass sich jemand total überschätzt. Ich will das Bild aber auch mal positiv sehen von dieser kleinen Katze, die in die Pfütze schaut und einen großen Tiger sieht. Dass dieser Blick in diese Pfütze vielleicht auch ein Glaubensblick ist. Man sieht sich vielleicht selber, und das ist übrigens der Zusammenhang, in dem der Paulus diese Bibelstelle beschrieben hat, man sieht sich in seiner Sterblichkeit, in seiner Endlichkeit, und man kommt zu einer anderen Bewertung dieser Tatsache, wenn man im Glauben lebt, als wenn man im Schauen lebt. Der Glaubende sagt, dieses Zelt, dieser Körper, der wird irgendwann mal abgebrochen werden und ich werde einen neuen Körper kriegen. Ich werde ewig leben. Das sagt der Glaubende. Der Schauende, der sieht auf seinen Leib und sieht, dass er stirbt und hat verzweifelnde Gedanken über den Tod. Er hat keine Antwort, er hat keine Hoffnung. Und so ist es vielleicht auch ein bisschen so, dass wir zwar die Realität unserer Begrenztheit sehen und erleben und trotzdem einen Blick des Glaubens haben, der uns über Mauern springen lässt, der uns überwinden lässt, weil Gott uns dazu gemacht hat, dass wir Überwinder sein sollen. So, jetzt kommen wir zu diesem Bereich, also das war nochmal so der gesamte Aspekt der Wahrnehmung. Jetzt kommen wir mal zu dem Bereich, dass das Unsichtbare einen hohen Wert hat. Bei einem Baum ist es zum Beispiel so, dass man ja nur den Stamm sieht und man sieht den Baum in seiner Größe, vielleicht auch in seiner Stärke, im Sturm, vielleicht auch in seiner Fruchtbarkeit. Ganz viel Frucht, die wächst an diesem Baum. Aber man sieht nicht die Wurzeln. Man sieht nicht das Wesentliche von dem Baum. Und das Wesentliche ist nämlich unter der Erde und das ist das Wurzelwerk. Das Wurzelwerk sorgt erstens dafür, dass der Baum steht, stabil steht. Zweitens sorgt das Wurzelwerk dafür, dass der Baum versorgt wird mit Nahrung. Alles, was wir oben sehen, hat seinen Grund in der Erde. Da, wo wir nichts sehen. Und so ist es auch mit Gott. Und mit der Tatsache, dass wir bestimmte Dinge nicht sehen, sie sind trotzdem da, sie sind trotzdem extrem wichtig, sie sind sozusagen die Grundlage von allem, genau wie die Wurzel die Grundlage für das Wachstum des Baumes ist. Ein anderes Bild wäre noch dieses hier mit dem Eisberg, wo auch man viele Dinge gar nicht sieht. Der größte Teil eines Eisberges liegt unterm Wasser, ist nicht zu sehen. Aber das bisschen, was man sieht, guckt eben oben raus. Aber insgesamt ist das eine tatsächliche Realität, eine sichtbare, eine unsichtbare. Und wenn wir gerade gehört haben, den Rainer, wie wichtig das ist, dass wir beten, dann ist das genau der Aspekt, dass wir uns einlassen auf diese unsichtbaren Anteile der Realität. Wir reden zu einem unsichtbaren Gott, den wir nicht sehen. Wir erwarten Handeln von einem unsichtbaren Gott, den wir nicht sehen. Wir erwarten dieses Handeln aufgrund des Zeugnisses seiner Schrift, aufgrund des Erlebens der Zeugnisse von anderen Menschen, wie es hier auch hier drin aufgeschrieben ist. Und dann fangen wir an, unser Vertrauen da rein zu versetzen, dass Gott gut ist und unsere Gebete sozusagen sammelt. Manchmal ist es ja so, dass es lange dauert, bevor das passiert, worum wir bitten. Aber Fakt ist, durch Gebet ändert sich etwas in der Unsichtbarkeit, was seine Rückwirkung hat auf die Sichtbarkeit. So, wenn es ein Land gibt, wo man sieht, dass dort Schwierigkeiten sind, dann kann man erschrecken. Dann kann man sagen, das ist die Realität. Wenn man aber im Glauben lebt, dann sieht man Gott, der herrscht über dieser Situation und der diese Situation verändern will und betet auch anders. Man betet nicht, Bitte Gott, ändere irgendwie was. 50% könnte klappen, 50% könnte nicht klappen, dass dieses Gebet irgendwie gehört wird oder sich etwas verändert. Nein, wir wissen um das Herz Gottes und da wenden wir uns dran, an das Herz Gottes. Ich bin in der Vorbereitung auf eine Stelle gestoßen aus der Offenbarung und ich will euch kurz den Zusammenhang sagen und dann will ich etwas auch da an die Wand werfen, dann seht ihr das. Und zwar hat ja der Johannes, als der Jünger Johannes ganz zum Schluss seines Lebens die Offenbarung empfangen und am Anfang der Offenbarung gibt es so vom Geist inspirierte Briefe an die Leiter der damaligen Gemeinden, die in der Türkei waren. 7 Sendschreiben heißt das. Da gab es 7 Gemeinden und der Johannes hat prophetisch Worte von Jesus empfangen, die aufgeschrieben werden sollten und diesen Gemeinden zugeschickt werden sollten. So, und eine dieser Gemeinde ist Laodicea und die Gemeinde lief eigentlich super, muss man echt sagen. Die lief super, die war klasse, die Gemeinde und es gab ganz viel Tolles daran. Aber es gab so eine Sache, die hat Jesus nicht gefallen an dieser Gemeinde. Er hat so gesagt, ihr seid so selbstsicher, ihr seid so genügsam, ihr seid so, wie soll man sagen, ihr seid so weder warm noch kalt. Und ich mag das nicht. Ich möchte, dass ihr heiß seid. Ich möchte nicht, dass ihr so lauwarm seid, so selbstsicher und so satt. Und macht etwas, tut etwas an eurer Situation. Und da heißt es, ich rate dir, kaufe bei mir Gold. Bei mir, bei Gott selber. Kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. So, dein Reichtum liegt nicht da drin, dass du ein schönes Gebäude hast. Dein Reichtum liegt nicht da drin, dass viele Leute die Gemeinde toll finden. Dein Reichtum liegt nicht da drin, dass du anerkannt bist. All das ist nicht dein Reichtum, sondern Reichtum von Gott her ist ein völlig anderes. Du sollst weiße Kleider haben, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehst und dich nicht schämen musst. Und jetzt kommt das, worauf ich hinaus will. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Interessanterweise. Mach du was? Und dann sagt Gott, so mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Verkehrt kann auch sein, dass man eine negative Haltung hat und Gott ermutigt einen mit einer positiven Haltung. Ist genauso die Aufdeckung einer Lüge, wie wenn man kritisiert wird. Das sei nur noch mal dazu gesagt. Also Augensalbe wird hier dieses Bild genommen. Und Laodicea, soweit ich das noch in Erinnerung habe, ist ein Ort gewesen, wo ganz viel Handel zusammengelaufen ist und viel aus dem Orient viel mit Salben tatsächlich gelaufen ist. Also das war ein Bild, was nicht zufällig an die Gemeinde in Laodicea gesendet worden ist. Also Gott geht es darum, dass wir aus unserer Selbstwahrnehmung herauskommen, von ihm eine Salbe bekommen, die auf die Augen streichen und dann die Realität so sehen, wie sie wirklich ist. Das ist das Bild, was dahinter steht. Und ich möchte diese Ermahnung, die auch der Gemeinde in Laodicea gegeben worden ist, ich möchte die auch sehr gerne für uns selber nehmen und sagen, wir müssen uns dafür hüten, dass wir so ein falsches Selbstbild haben. So nach dem Motto, ah, unsere Gemeinde ist ja so super, ist ja so toll, ja, mach ja alles sein. Aber wenn man wirklich realistisch ist und wir diese Stadt erreichen wollen oder die Städte in der Umgebung erreichen wollen, dann ist das alles Kleinkram, was wir hier machen. Gott möchte uns gebrauchen zu großen Dingen und wir sollen nicht auf das schauen oder das einfach nur so verwalten, was da ist, sondern wir sollen uns seine Brille geben lassen, die uns zeigt, wo wirklich der Auftrag ist und wo seine Herausforderung steht. Also keine falsche Selbstsicherheit, kein falsches Selbstbild, auch nicht im nächsten Jahr. Wir dürfen uns durchaus freuen über die positiven Dinge. Wir dürfen die auch feiern. Ich bin da absoluter Freund von zu sagen, ja, lass uns die Dinge feiern, die Gott uns schenkt. Aber wir wollen doch letztendlich immer die Ehre bei ihm belassen. So, jetzt komme ich zu einer biblischen Geschichte, die sozusagen das Kernthema ist. Und ich möchte euch an einer praktischen, und ich glaube, dafür ist die Geschichte so in die Bibel gekommen, an einer praktischen Geschichte etwas Geistliches zeigen, dass Jesus einen Perspektivwechsel hervorbringen möchte. Es ist in dem Fall keine Augensalbe, sondern etwas anderes. Und ich lese euch mal vor aus dem Johannesevangelium, da hört ihr einfach zu, Kapitel 9, 1 bis 7 und dann 35 bis 39. Das ist eigentlich eine relativ lange Geschichte, dürft ihr auch mal zu Hause lesen. 9. Kapitel im Johannes. Da heißt es, unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten ihn die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Weder noch, antwortet Jesus, vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Ich muss die Aufgaben, die Gott mir gegeben hat, erfüllen, solange es Tag ist. Aber bald kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich in der Welt bin, werde ich für diese Welt das Licht sein. Jetzt kommt die Spezialaugensalbe. Und er spuckte auf die Erde, er rührte mit seinem Speichel einen Brei an und strich ihn auf die Augen des Blinden. Dann forderte er ihn auf, gehe jetzt hin zum Teich Siloa. Siloa heißt so viel wie der Gesandte. Und der Blinde ging hin und er wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Und dann gab es viel hin und her mit den Pharisäern und die wollten also eigentlich das alles nicht für wahr haben. Und als Jesus das alles hörte, dass sie den Gehalten aus der Synagoge ausgeschlossen hatten, also die haben den auch rausgeschmissen aus der Gemeinschaft, da fragte er den Mann, glaubst du an den Menschensohn? Und dann sagt der Mann, sag mir, wer ist denn, dass ich an ihn glauben kann? Oder so andersrum, wer ist denn der Menschensohn? Und ich habe so gedacht, Jesus hat den doch geheilt. Da war mir klar, als er Jesus verlassen hat, konnte der noch gar nicht sehen. Also er kannte Jesus eigentlich nicht vom Sehen. Ja, er kannte Jesus nicht vom Sehen. Deswegen war die Frage völlig logisch. Ja, wer soll es denn sein? Und dann sagt Jesus zu ihm, du hast ihn schon gesehen und er ist es, der gerade mit dir spricht. Und Jesus gab sich so zu erkennen. Ja, Herr, rief jetzt der Mann, ich glaube. Und er warf sich vor Jesus nieder und Jesus sagte, ich bin in diese Welt gekommen, damit sich an mir die Geister scheiden. Blinde sollen sehend werden, aber alle Sehenden sollen blind werden. Allein schon dieser letzte Satz zeigt schon, dass es Jesus nicht um die physische Heilung in erster Linie ging, sondern dass es ihm um etwas dahinter ging. Eine geistliche Wahrheit. Das ist das Erste, was ich glaube, was diese Geschichte uns lehrt. Körperliche Heilung ist ein Zeichen für geistliche Dinge. Ja? Und zwar geht es hier um eine geistliche Blindheit. Und ich glaube, dass wir alle, in gewisser Weise kann man das sagen, wir sind alle Blindgeborene. Wir sind alle erstmal auf diese Welt gekommen, ohne Gott zu sehen, ohne eine Gemeinschaft mit ihm zu haben, ohne ihn erkannt zu haben. Wir sind Blindgeborene, alle wie wir da sind. Und wir erblinden auch zwischendurch, immer wieder mal. Dann fehlt uns einfach der Blick für das, was Gott tun will. Wir sehen das einfach nicht. Wir haben die falsche Brille aufgesetzt. Und jetzt ist es sehr interessant, dass wir ja immer sofort die Schuldfrage stellen. Und die Jünger haben auch sofort die Schuldfrage gestellt. Wer ist denn schuld, dass der als blindes Kind geboren worden ist? Wer ist denn schuld daran? Ist er selber schuld? Oder sind die Eltern schuld? Irgendeiner muss doch was falsch gemacht haben, sonst wäre das doch nicht der Zustand. Und Jesus sagt, nein. Interessanterweise sagt es, keiner hat Sünde. Und da habe ich so gedacht, das stimmt ja nur eigentlich nicht. Jesus, Moment, da muss ich mal einschreiten. Wir sind alle mal Sünder, alle. Ja, also wie kannst du sagen, die haben keine Sünde? Das Denken der Juden war dahinter, dass Sünde, also moralisch sündiges Verhalten, eine Konsequenz hat, dass Gott straft zum Beispiel. Oder dass sozusagen Saat und Ernte da ist. So, ich mache was Böses oder sowas, dann fällt das auf mich zurück. Und zwar in diesem Leben schon. Aber Jesus sagt an dieser Stelle, der einzige Grund, wieso dieser blind geboren worden ist, ist, dass sich Gottes Herrlichkeit daran zeigen soll. Und ich glaube, diese Absicht Gottes gilt auch für unsere persönliche Blindheit. Er möchte gerne zeigen, dass er sich verherrlicht an uns, an unserer Blindheit. Er möchte uns gerne Offenbarung geben. Er möchte uns gerne einen Einblick geben in das, was er vorhat, in das, was er tut, in das, wo er unterwegs ist. Im alltäglichen Leben. Er möchte uns zu Sehenden machen. Und dadurch uns dazu bringen, dass wir ihn verherrlichen. Natürlich, wie wunderbar ist das, wenn man erkennt, wo Gott unterwegs ist und sich daran erfreuen darf. Jesus sagt an dieser Stelle auch sehr deutlich, der einzige Weg zu dieser neuen Perspektive zu kommen, zu dieser Erleuchtung zu kommen, bin ich selber. Ja? Denn er sagt, ich kann nur wirken, solange es Tag ist. Solange ich dieser Welt bin, werde ich das Licht für diese Welt sein. Licht für diese Welt ist ja für einen Blinden, dass er dann irgendwie auch was sieht. Das heißt, die einzige tatsächliche Perspektivoffenbarung ist durch Jesus nur möglich. Er ist das Licht der Welt. Er ist auf diese Welt gekommen, um uns Blindgeborene sehend zu machen. Also ich habe mich mal versucht, in dessen Lage zu versetzen, in die Lage des Blindgeborenen. Ich weiß nicht, wie ihr das gefunden hättet. Ich meine, er hat ja nicht gesehen, was da auf ihn zukommt. Das war vielleicht sein Vorteil. Wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich gedacht, Jesus, Jesus, was machst du da? Jesus spuckt also da in den Staub oder in den Dreck, macht daraus einen Teig und fängt an, das dem auf die Augen zu schmieren. Und alle Umstehenden müssen gedacht haben, ey, wir sind in den gefahren. Kann doch nicht wahr sein. Ja, schmiert dem da irgend so ein Zeus auf die Augen. Was soll das denn jetzt? Und interessanterweise, dadurch wird er nicht sehend. Ist eine symbolische Handlung, glaube ich. Und interessanterweise sagt Jesus, ich brauche dein Dazutun. Und dein Dazutun ist, geh hin zu dem Teich Siloa, was so viel heißt wie der Gesandte, da wasch dir den Schlamm ab, ja, und dann wirst du sehen. Und der Blindgeborene da mit dieser Matsche auf den Augen, der geht tatsächlich irgendwie, lässt er sich dahin bringen zu dem Teich Siloa und wäscht sich. Und dann heißt es interessanterweise nicht, er wurde sofort sehend, sondern als er zurückkam, wurde er sehend. Ich glaube, dass es ganz oft damit zu tun hat, ob wir einen Perspektivwechsel bekommen in unserem Leben, ob wir manchmal Sachen mit uns machen lassen von Gott her, die wir ganz schlimm finden eigentlich, die wir normalerweise nicht zulassen würden. Aber weil es Gott ist, und weil Gott gut ist, tun wir plötzlich Sachen, die wir sonst niemals machen würden. Und erst wenn wir diesen Schritt des Glaubens und des Vertrauens tun, dann kommt auch tatsächlich dieses Sehendwerden. Der musste erst diese Schritte gehen, mit jemand anders wahrscheinlich zusammen, zu diesem Teig, musste sich waschen. Das musste der alles machen, sonst wäre nichts verändert gewesen. Das ist auch typisch an Verheißungen von Gott, an Versprechungen, die Gott macht, dass er immer sagt, es gibt diesen Anteil, wo ich dir etwas zusage, aber es gibt auch diesen Anteil, wo ich etwas von dir erwarte. Und wenn du bereit bist, diesen Anteil, den ich von dir erwarte, zu tun, dann kommt die Verheißung auch in die Wirklichkeit. Dann wirst du sie auch erleben. So hängt es sehr stark davon ab, ob man denn sehend werden will. Ohne das geht's nicht. Der Blinde ging hin, er wusch sich und als er zurückkam, konnte er sehen. Das heißt, der hat nicht gesagt, Jesus, können wir das nicht irgendwie anders klären? Ich habe da eine bessere Idee. Sondern er hat einfach gemacht, was Jesus ihm gesagt hat. Und diese Bereitschaft, das zu tun, was Jesus einem sagt, gehört absolut mit dazu, zu erkennen, wo Gottes Handeln ist, wo er mit einem persönlich unterwegs ist. Die Bibel ist voll von diesen Perspektivänderungen. Ich habe mal nur drei rausgesucht, die erzähle ich euch ganz kurz und dann komme ich zum Ende. Die Jericho-Jünger, könnt ihr in Lukas 24, 30 und 31 nachlesen, die waren so traurig, dass Jesus gestorben war. Und sie waren unterwegs. Ja? Und Jesus gesellte sich zu ihnen, aber sie erkannten ihn nicht. Und dann erklärt er ihnen das ganze Evangelium von den Propheten hin bis zu seinem Kommen als Messias. Und dann sagen sie, komm noch mit zu uns rein, wir wollen noch zusammen Abend essen. Und dann ja, isst er mit ihnen zu Abendbrot und plötzlich werden ihre Augen aufgetan und sie erkennen, das ist Jesus. Ein Moment, wo plötzlich die Lampe angeht. Ah, jetzt ist der Durchblick da. Jetzt ist die Blindheit weg. Ein Beispiel. Zweite Beispiel. Im Alten Testament, 2. Könige 6, Vers 14 bis 18. Also das erste ist ein Beispiel für Trauer verwandelt sich in Freude. Dies ist ein Beispiel dafür, dass bei einem Perspektivwechsel Angst sich in Mut verwandelt. Elisa und Elia sind unterwegs und es gibt einen Angriff und der Elisa hat totale Angst. Totale Angst. Und Elia sagt zu ihm, wir sind mehr als die, die da auf uns zukommen. Weil Elia hat was gesehen in seinem Geist. Er hat verstanden, dass die Herrscher Gottes da sind und viel mehr sind als das Heer, was da kommt. Und er sagt zu ihm, fürchte dich nicht, denn derer, die bei uns sind, sind mehr als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa sprach zu mir, Herr, öffne die Augen, dass er sehe. Und öffnete die Augen, das ist Elisa mit seinem Diener gewesen, nicht Elia und Elisa, sondern Elisa mit seinem Diener. Und Elisa betete, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah, wie viele feurige Rosse und Wagen rundum auf den Bergen waren. Das heißt, der hat vorher das nicht gesehen. Elisa hat gebetet, öffne ihm die Augen und dann hatte er es plötzlich gesehen. Und aus Angst wurde Mut. Drittes Beispiel. Das ist jetzt tatsächlich Elia im 1. Könige 19, 14 bis 18. Elia hatte diese wahnsinnige Aktion auf dem Berg Karmel mit den Baalspriestern. Und der war der absolute Hero. Und dann kommt die Depression. Und er zieht sich total zurück und hat absolut Angst vor Verfolgung. Und sitzt irgendwie in so einer Höhle und bemitleidet sich selber und sagt, Gott, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist, der dir dient. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und dann kommt Gott und sagt zu ihm, Elia, komm, steh auf, geh deinen Weg weiter, ich glaube nach Damaskus. Denn es ist nicht wahr, es sind noch 7000 andere da. Ja? Und Elia lässt das an sein Herz ran und sagt, okay, dann werde ich weitergehen. Und es ist ein Wandel, ein Perspektivwandel vom Selbstmitleid zum Realismus. Wirklich real zu sehen, ich bin ja gar nicht alleine. Das stimmt ja einfach nicht. Und ich frage uns, wie oft brauchen wir in unserem Leben diese Augenöffner von Gott? Also ich brauche sie. Und ich sehne mich danach, dass wir sie einzeln und gemeinsam in diesem Jahr 2017 erleben. Wir brauchen das. Wir müssen erkennen, was Gottes Plan ist. Wir müssen erkennen, wo Gott unterwegs ist. Also, wie hat Jesus von Blindheit geheilt? Durch sein Wort, durch eine Zeichenhandlung und in Kombination mit der Bereitschaft des Blindgeborenen, das zu tun, was Jesus ihm gesagt hat. Er ermutigt durch sein Wort. Er kann auch was ändern, auch wenn du das bis jetzt nicht erlebt hast. So ist unser Gott. Er zeigt auf, was wir tun sollen. Und wir sollen Gott eine Menge mehr zutrauen, als wir es vielleicht bis jetzt getan haben. Und Gott redet zu uns durch alltägliche Situationen, wenn wir denn den Blick dafür haben, in unseren Beziehungen. Und er redet zu uns, wenn wir über sein Wort nachdenken. Wir sollen da eigentlich Tag und Nacht drüber nachsinnen. Dem Josua ist mal gesagt worden, sinne über dieses Wort nach, Tag und Nacht. Und dann wirst du Erfolg haben. Und Erfolg hat nicht so sehr was mit wirtschaftlichem Erfolg oder so zu tun, hat so viel mehr was damit zu tun, dass er ein Leben in dieser Überwinderhaltung, mit diesem Durchblick hat. Und das hat was damit zu tun, wirklich hier drin mehr zu lesen. Wenn wir viel in der Bibel gelesen haben und viel dieses Wort uns beeindruckt im wahrsten Sinne des Wortes, dann kann eine Situation kommen und wir wissen sofort, da gibt's aber eine Gegenwehr in diesem Buch. Ich habe da mal was gelesen, das passt in diese Situation und schon kriegt die Wirklichkeit dieser Situation ganz andere Farben. Ganz anders. Sieht schon gleich ganz anders aus, wenn wir das im Hinterkopf haben. Deswegen Ermutigung, sein Wort lesen und über sein Wort nachdenken. Weil nicht alles wird uns sofort offenbar, nicht alles wird uns sofort offensichtlich sein. Sondern wir brauchen diese Zeit der Stille, wir brauchen diese Zeit der Besinnung, dass der Heilige Geist das Wort in uns aufschließt und wir es wirklich erobern können auf diese Art und Weise. Ich möchte abschließen mit einem Beispiel, wo wir jetzt mal ganz konkret im Glauben unterwegs sein können und nicht im Schauen. Das bedeutet, eine biblische Wahrheit über dich persönlich anzunehmen. Und zwar heißt es im Epheserbrief im ersten Kapitel, im dritten Vers, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Soweit ist das noch keine Herausforderung. Der uns gesegnet hat mit allem Segen im Himmel durch Jesus Christus. Da steht, Gott hat uns mit allem, ohne Ausnahme, mit allem gesegnet, was wir brauchen, durch Jesus Christus. Also er segnet uns nicht irgendwie, sondern er segnet uns durch Jesus. So, und alles ist uns gegeben, alles. So, die Frage ist, glaube ich das? Glaub ich das, dass ich persönlich alles in Christus habe? Alles, was ich brauche, es ist alles da. Der komplette Schatz des Himmels steht mir zur Verfügung. Oder sagt die Erfahrung zu mir, du stehst dir da ja selber im Weg und du kommst ja nicht dran an die Dinge. Und es ist gar nicht so einfach. Oder was für Gedanken da auch immer noch kommen sollen. Ich glaube, dass wenn wir uns Wahrheiten, die Gott uns zeigt, rauben lassen, dann geht uns ganz viel Segen verloren. Wenn ich allerdings die Wirklichkeit sehe, mit dieser Tatsache, dass ich gesegnet bin, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, dann lebe ich doch völlig anders. Ich lebe doch ganz anders. Wer wollte mich trennen von der Liebe des Herrn? Ne, weder Hohes noch Tiefes, noch Umstände, noch Situationen. Weder Anfeindungen, noch sonst irgendetwas. Ich kann nichts anfechten, wenn ich wirklich glaube, Gott segnet mich mit jeder geistlichen Segnung im Himmel durch Christus. Und deswegen möchte ich einfach beten dafür, dass Gott dir für diese Sache allein, wenn es nur diese Sache ist, Erkenntnis gibt für dieses Jahr, dass du gesegnet bist mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und das wird sofort die Probe aufs Exempel geben, sofort, wenn du hier rausgehst. Da geht das sofort los. Da wird sofort getestet, ob du darauf vertraust. Bei der ersten Widrigkeit, denk mal darüber nach, du bist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Das macht die Sache total anders. Das macht deine Herangehensweise an Krisen, Umstände, Probleme völlig anders. Du gehst ganz anders durchs Leben. Ich wünsche mir so, dass wir viel mehr erkennen, wozu Gott uns berufen hat und womit er uns gesegnet hat. Ich wünsche mir so, dass er uns den Reichtum zeigt, der in Christus ist, damit wir nicht nur theoretisch wissen, ja, in Jesus ist irgendwie alles verborgen, aber dass wir auch dieses Verborgene erkennen, ja, sehen, was das bedeutet. Die Kraft, die da drin steckt. Der Paulus sagt an einer Stelle, wisst ihr nicht, dass die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt? Hallo? Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die ist in uns. Deswegen wir auch glauben, dass wir auch auferstehen werden, wegen dieser Kraft, die in uns ist. Und die haben wir uns nicht selber angeeignet. Die hat Gott uns geschenkt. Also es geht darum, diese geistlichen Tatsachen zu erkennen und sie anzuwenden, manchmal gegen unsere Gefühle, manchmal gegen unsere Argumente, gegen unsere Erfahrung, gegen unseren Verstand. Weil wir vertrauen, weil wir aus dem Glauben leben. Okay, ich komme zum Schluss. Möge Gott uns in 2017 Offenbarung schenken. Da sollen wirklich die Lampe angehen. Immer wieder. In verschiedenen Situationen, in denen wir stehen. Dass wir Gott sehen. Dass wir seine Handschrift sehen. Dass wir ihn erkennen in den Gesprächen. Dass Gott durch Menschen zu uns sprechen kann. Dass Gott uns gebrauchen kann, um zu Menschen zu sprechen. Dass wir Offenbarung kriegen, wenn wir hier sitzen und eine Predigt hören. Dass wir eine Offenbarung kriegen, wenn wir selber persönlich in der Bibel lesen. Dass die Lampe angeht. Dass die Augen aufgetan werden. Dass unser Vertrauen zu ihm wächst. Und der Grund ist ein wirklich guter Grund, dass wir das erhoffen können. Das ist nämlich der, dass Jesus sagt, ich bin als Licht in diese Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Jesus wurde Mensch und wir haben es gerade erst gefeiert, dass er Mensch wurde, aus einem ganz bestimmten Grund, um als Licht in diese Welt hineinzukommen, damit wir nicht mehr im Dunkeln tappen. Damit wir diese Offenbarung kriegen in den Situationen, in den Gesprächen, bei Predigten, im Bibellesen und ihr könnt die Liste fortsetzen. Dafür ist Jesus in diese Welt gekommen. Der möchte unsere Augen auftun. Amen. Jesus, ich möchte danken, dass du bereit warst, den Vater, den Himmel zu verlassen und auch alles abzulegen, Mensch zu werden, weil du möchtest, dass wir zurück in die Gemeinschaft mit dem Vater kommen. Und zu dieser Gemeinschaft gehört auch zu sehen, was der Vater tut, zu hören, was er spricht und Teil von dem zu sein, das auch zu erleben, wenn er unterwegs ist. Ich danke dir, dass du jeden, der hier sitzt, liebst. Dass du jeden, der hier sitzt, herausrufst in die Beziehung zu dir. Und ich bitte dich, dass du kommst, Geist Gottes, und unsere Augen auftust. Und wir das wirklich erstreben und haben wollen. Nicht so sind wie die Gemeinde dort in Laodicea, in Genügsamkeit und in Selbstgefälligkeit, sondern dass wir eine Sehnsucht danach bekommen. Motiviere uns dazu, uns immer wieder an dich zu wenden, damit unsere Augen aufgetan werden und damit wir Erkenntnis bekommen und Offenbarung von dir. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der sich gerne offenbart und der sich wirklich dem Demütigen zeigt. Ich danke dir dafür. Amen.